Herzlich willkommen nach etwas längerer Pause zu Futter fürs Gehirn. Wir sind Laura Scherer und Eleonore Eisert und heute gibt es eine neue Folge und zwar zum Thema EPR. Aber bevor wir in die Folge reinstarten und erklären, was EPR ist und was mit EPR auf sich hat, wollte ich noch ein bisschen recappen. Wir haben uns ja länger nicht gesehen, Laura, und es ist viel passiert in der Kreislaufwirtschaft. Wir sind jetzt quasi im Juli 2025, für alle, die vielleicht die Folge später hören. Und aktuell passiert sehr, sehr viel auf dem Parkett der Kreislaufwirtschaft. Die PPWR ist nach wie vor ein heißes Thema. Da wird viel diskutiert, viel versucht noch zu blocken und die Gesetzeslage noch ein bisschen zu verändern. Ein anderes heißes Thema, das neulich erst aufgekommen ist, dass die Green Claims Directive, die wir ja auch schon besprochen hatten, gestoppt wurde, weil auch da Lobbyismus betrieben wurde und das Ganze im EU-Parlament quasi erstmal zum Erliegen gekommen ist. Und deshalb wollte ich dich fragen, Laura, wie schätzt du denn aktuell so die Situation ein? Was ist dein Gefühl? Wie läuft's in der Kreislaufwirtschaft? Was würdest du sagen?
Ja, also so von dem, was ich so mitbekomme, also gerade wenn man so die Nachrichten vom Euvid und anderen Medienportalen liest, ist, dass da schon so zumindest bei manchen Stoffströmen ein bisschen Sand im Getriebe ist, könnte man sagen. Also wir werden ja später bestimmt auch noch über die Kunststoffbranche sprechen. Also Kunststoffrecycler haben gerade eine ganz, ganz schwere Zeit, auch bei den Textilsammlern. Das ist ähnlich. Also die allgemeine wirtschaftliche Lage ist halt gerade nicht so gut und insbesondere dann für diese Akteure. Und ja, wir hatten ja insbesondere auch im letzten Jahr sehr viel Bewegung auf europäischer Ebene, also dass da viele Gesetzgebungsverfahren angestoßen und teilweise eben auch umgesetzt wurden, was allgemein sehr positiv ist, aber natürlich auch in einer gewissen Weise zu Komplexitäten führt, wie das dann ganz in der Umsetzung ist. Also dann für die einzelnen Länder, wie dann quasi diese europäische Gesetzgebung sich mit der nationalen Gesetzgebung verzahnt. Also das ganze Thema wird deutlich komplexer. Aber wir sehen natürlich auch eine Entwicklung. Also diese Gesetzgebungsverfahren sind ja auch ein Zeichen dafür, dass die Kreislaufwirtschaft sich weiterentwickelt, dass idealerweise auch auf Erkenntnissen der Vergangenheit aufgebaut wird. Und da hoffe ich einfach auf ja die Dynamik und auch den Entwicklungswillen und Fortschrittswillen der einzelnen Akteure, um hier einfach weiterzumachen und das ganze Thema voranzubringen.
Ja, da bin ich bei dir. Ich glaube, was gerade die Situation ist, dass wir sehr viel Dynamik in dem ganzen Bereich sehen, weil, wie du schon gesagt hast, jetzt ist die Zeit, dass die Gesetze in Kraft treten, in nationale Gesetze umgewandelt werden. Und parallel ist das auch die Phase, in der festgestellt wird, das ein oder andere Gesetz oder die ein oder andere Auflage ist wahrscheinlich nicht umsetzbar oder jetzt nicht in der Form umsetzbar. Deshalb haben wir aktuell diese volatile Situation, bei der sehr viel Unsicherheit herrscht, auch bei den Herstellern vor allem, was ich jetzt eigentlich umstellen muss, was ich machen muss, was vielleicht noch verhandelbar ist und was am Ende dann umgesetzt wird. Und das ist natürlich auch für uns, wir sehen das viel bei unseren Kunden aktuell, eine schwierige Situation, weil man hat natürlich die wirtschaftliche Krise auf der einen Seite und dann noch diese ganzen Unsicherheiten. Was aber ein Thema ist, das gekommen ist, um zu bleiben, würde ich mal sagen, ist die EPR und die Verschärfung der EPR. Für alle, die nicht wissen, was EPR ist, EPR ist die Abkürzung für Extended Producer Responsibility. Und bei der EPR geht es darum, dass Hersteller von Verpackungen, aber auch von anderen Gütern quasi dafür belangt werden, im Sinne darin, dass man, wenn man etwas auf den Markt bringt, auch für die Entsorgung aufkommen muss. Dieses Prinzip gibt es schon einige Zeit in der EU. Du wirst uns, glaube ich, gleich noch mehr dazu sagen, wie lange schon. Aber was man aktuell zur EPR wissen muss oder zu den EPR-Systemen ist, dass wir uns tendenziell eher in einer Zeit befinden, wo die EPR-Richtlinien verschärft werden durch PPWR und Co. Und nicht nur verschärft werden, sondern auch durch andere Gesetzeslagen sehr viel mehr Transparenz auch in das Vorgehen der Hersteller gelegt wird, beziehungsweise es sehr viele Maßnahmen auch im Rahmen der EMCO gibt, also der Empowering Consumers Richtlinie, um das, was die Hersteller machen, transparenter zu gestalten für den Endkonsumenten. Also das hängt alles zusammen. Der Hersteller wird quasi noch mehr in die Verantwortung gezogen und das alles, was der Hersteller macht, wird transparenter. Aber bevor wir ins Detail einsteigen, Laura, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was zur Geschichte und zur Begrifflichkeit erzählen.
Ja, klar, sehr gerne. Also das Thema der Extended Producer Responsibility oder auf Deutsch auch erweiterte Herstellerverantwortung ist was, was ich regelmäßig auch lehre in Schulungen, Seminaren und Vorlesungen. Und wie ich da gerne vorgehe, ist, dass ich die Teilnehmenden immer frage, ja, wenn ihr jetzt mal so an eure Abfälle denkt, die ihr daheim produziert und vor allem auch an die Kosten dafür tragt, für was zahlt ihr denn eigentlich wie viel? Das ist immer so die erste Frage, genau. Und
Frage.
Ja, genau. Gute Frage, die, also ich meine, muss ich sagen, ich könnte es jetzt ehrlich gesagt selber gar nicht auseinanderdröseln, wie viel das ist, weil ich ja auch hier im Mehrparteienhaus wohne, wo dann quasi draußen große Mülltonnen sind, wo alle ihren Müll reinwerfen. Aber die meisten Leute wissen gar nicht, dass wir ja eigentlich nur für den Restabfall und den Bioabfall zahlen. In den Entsorgungsgebühren, die wir dann halt im Rahmen der Nebenkosten dann an die Hausverwaltung oder wen auch immer quasi abgeben. Also das ist schon mal das Erste. Und warum wir nur für Restabfall und Bioabfall zahlen, hängt mit dieser erweiterten Herstellerverantwortung zusammen, die hier in Deutschland und auch in ganz Europa für Verpackungsabfälle greift. Wir müssen nämlich keine Entsorgungsgebühren dafür zahlen, weil die Erstinverkehrbringer, also die Hersteller und Händler, die verpackte Produkte erstmals in Deutschland auf den Markt bringen, bereits die Kosten für die Sammlung, Sortierung und auch die Verwertung dieser Verpackungen zahlen müssen. Und dadurch wird dann dieses System finanziert, was wir haben in Form von einem gelben Sack oder einer Wertstofftonne, in Form von einer Altpapiersammlung, in Form von einer Altglassammlung und so weiter. Weil wir haben ja einige Arten von Verpackungsabfällen bei uns. Also jetzt auch zum Beispiel Pfand. Das ist ja auch, also diese Pfandflaschen sind auch Verpackungen. Also das sind alles solche Stoffströme und Verpackungen, die dann eben schon im Rahmen dieser Systeme gemanagt werden, weshalb wir als Endverbraucher darauf keine Kosten zahlen müssen. Und das Ganze geht zurück auf das Prinzip der Produktverantwortung. Die Produktverantwortung, das ist auch so ein Begriff, der oftmals synonym auch mit der erweiterten Herstellerverantwortung verwendet wird. Und das ist quasi ein ökonomisches Steuerungsmanagement, das auf dem Polluter Pays Principle beruht und bei uns eben im Kreislaufwirtschaftsgesetz steht. Also quasi in unserem Kreislaufwirtschaftsgesetz steht dann in den Paragraphen 23 bis 27 dann halt, wie diese Produktverantwortung geregelt ist. Die Hersteller sollen dabei in die Verantwortung genommen werden, was mit ihren Produkten passiert, wenn sie zu Abfall werden. Aber sogar darüber hinaus regelt die Produktverantwortung, dass eigentlich schon während des Designs darauf geachtet werden soll und während der Nutzungsphase der Produkte, dass die langlebig reparierbar, wiederverwendbar, ressourcenschonend und möglichst ohne Schadstoffe sein sollen. Also das sind quasi diese Vorgaben der Produktverantwortung, wie sie in unserem Gesetz stehen. Und das ist aber so, dass, also es hört sich ja ganz toll an, so, ja, die Produkte sind ja genau so. Ja, das, genau das wollen wir so, okay.
Okay,
ja. Ja, gut, gute Idee. Warum haben wir das jetzt noch nicht? Ja, weil natürlich in der Praxis ist das ein bisschen komplizierter. Und meine Frage an dich, Ele, also für welche Produkte haben wir denn eigentlich schon eine erweiterte Herstellerverantwortung, die dann diese Produktverantwortung quasi umsetzt?
Fangfrage, oder?
Also, du kannst ja mal so rumgehen. Hatten wir
schon mal gesprochen, mal schauen, ob ich es nochmal zusammenkriege.
Genau, du kannst ja mal überlegen, was du noch für Mülleimer daheim hast oder was du noch für quasi Abfälle separat entsorgst, für die du nicht zahlst.
Dazu muss man dazu sagen, dass ich ja mittlerweile wieder in meiner Heimat in Bozen wohne. Und Italien hat natürlich ein anderes System als Deutschland, wie auch jedes europäische Land ein eigenes System hat. Deshalb kann sich das ein bisschen unterscheiden, aber ich glaube, im Groben würde ich mal sagen, Verpackungen auf jeden Fall. Und da gibt es in Deutschland natürlich die gelbe Tonne oder den gelben Sack. In Italien werden zum Beispiel Metalle und Kunststoffe getrennt gesammelt. Also da gibt es zwei getrennte Systeme. Naja, Bioabfälle haben wir, war nicht mehr jetzt gerade in Italien gar nicht sicher, aber ist in Deutschland ja raus aus dem EPR-System und Restmüll auch. Da zahlt man auch in Italien selbst dafür. Dann würde ich vielleicht sagen, ja, Textilien und Batterien, also Elektroschrott würde ich mal raten. Vielleicht auch alles in die Richtung Maschinen und Fahrzeuge. oder größere.
Fahrzeuge, genau. Ding, 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 ja, genau. Also Batterien, Elektroaltgeräte, Fahrzeuge.
Ja. Textilien noch nicht, oder?
Textilien, nee, Textilien noch nicht.
Kommt jetzt.
Die kommen dann noch. Genau, wir haben dann noch Leuchtmittel, was reingehört, und auch Altöl. Also diese ganzen Stoffe, also für die gibt es dann quasi solche einzelnen Gesetze, die die Produktverantwortung für die dann nochmal speziell regeln. Also zum Beispiel eben die Batterieverordnung, oder die heißt auch Batterieverordnung jetzt, ja, oder? Ist nicht mehr das Batteriegesetz, genau. Also die Verpackungsgesetz bzw. Verpackungsverordnung, Elektrogesetz und so weiter. Oder zum Beispiel die Altfahrzeugverordnung für die Entsorgung von Altfahrzeugen. Diese Sammlung, Sortierung und Verwertung von diesen Stoffen kann halt unterschiedlich geregelt sein im Rahmen von so einer erweiterten Herstellerverantwortung. Wir hatten gerade schon das Beispiel, dass wir halt unterschiedliche Arten von Verpackungen haben, für die wir unterschiedliche Systeme, ich meine jetzt nicht die dualen Systeme, aber halt unterschiedliche Prozesse haben, so können wir es vielleicht sagen, unterschiedliche Strukturen. Wir haben zum Beispiel bei den Verpackungen halt Einwegpfand, Mehrwegpfand, wir haben dann teilweise den gelben Sack und so weiter und so fort. Und grundlegend lassen sich zwei Arten der Produktverantwortung unterscheiden. Also ich nehme hier Informationen aus einem Buch, das ich auch gerne in den Shownotes zitiere. Das ist das Praxishandbuch der Kreislauf- und Rohstoffwirtschaft von Professor Oechsle. Also die unterscheiden dort zwischen zwei grundlegenden Arten, nämlich der individuellen Produktverantwortung und der kollektiven Produktverantwortung. Und bei der individuellen Produktverantwortung werden die Hersteller unmittelbar zur Rücknahme und Verwertung ihrer Produkte verpflichtet. Zum Beispiel bei Autos. Also bei Autos ist es so, unmittelbar heißt nicht, dass du das jetzt einmal zu BMW dann direkt zurückbringen musst, sondern das heißt, BMW hat dann halt quasi Verträge mit den Werkstätten, mit den Händlern und so weiter, die dann diese Altfahrzeuge zurücknehmen müssen. Aber da ist quasi der Händler oder der Produzent selber individuell da quasi beteiligt. Und bei der kollektiven Produktverantwortung auf der anderen Seite werden die Hersteller dann über die zwingende Beteiligung an Systemen, die die Rücknahme und Verwertung von Altprodukten einer Vielzahl von Herstellern verantworten, ganz oder teilweise zur Tragung der Kosten verpflichtet. Und so ist es zum Beispiel auch beim gelben Sack. Macht ja auch Sinn, weil wenn du dir jetzt vorstellst, du bist jetzt hier Mars und bringst da einen Schokoriegel auf den Markt. Wenn du jetzt eine individuelle Produktverantwortung hättest und du dann schauen müsstest, wie hier die Riegelverpackung dann wieder zu dir zurückkommt, das wäre ja total der Aufwand. Also das kann man ja gar nicht richtig leisten. Und das heißt, da macht es dann mehr Sinn, dass dann der Inverkehrbringer sagt, okay, hier, ich gebe einem System Geld und dieses System schaut dann zu, dass quasi der Anteil von Verpackungen, die ich jetzt da auf den Markt bringe, dann eben gesammelt, sortiert und verwertet wird. Und das sind diese Systeme, die wir auch als duale Systeme kennen. Dual, weil das ist quasi ein zweiter Entsorgungsweg neben der kommunalen Entsorgung. Also genau. Deshalb heißt das quasi duales System. Und das Ganze wurde Anfang der 90er Jahre entwickelt. Wer hat's erfunden? Sorry, mein schlechter Schweizer Dialekt. Ich hab's versucht.
War gar nicht so schlecht.
Okay. Ja, aber es war nämlich geil. Es waren keine Schweizer. Von dem her war es vielleicht auch ein schwedischer Dialekt, den ich hier gerade machen wollte, weil es war nämlich der schwedische Professor Thomas Lindqvist von der Lund-Universität, der dieses Konzept entwickelt hat, was ja ein ökonomisches Steuerungsinstrument ist. Ja. Also die haben damals in Schweden und Dänemark dann die ersten Versuche gemacht und in Deutschland hat dann 1991 Klaus Töpfer nachgezogen und seit 1993 haben wir eben dann jetzt diese getrennte Sammlung von Verpackungen. Damals wurde dann von Industrie und Handel als System der grüne Punkt quasi gegründet. Oh Gott, wie hieß jetzt nochmal die Firma dahinter? Ach so, DSD natürlich, Duales System Deutschland. Aber sehr bekannt wegen diesem Logo, der grüne Punkt, der dann eben auch Verpackungen geziert hat. Und erst seit, ich glaube, 2004 hat sich das dann geändert, dass da dann kartellrechtlich eben gesagt wurde, es kann nicht sein, dass hier ein Unternehmen quasi den gesamten Markt hier bedient. Und jetzt haben wir heute 10 duale Systeme, die dann quasi dort im Wettbewerb stehen und dann von diesen Inverkehrbringern Lizenzentgelte bekommen für die Menge und die Art an Verpackungen, die diese auf den Markt bringen. Und diese Systeme verwalten dann quasi die Weiterreichung der Kosten an lokale Akteure, die dann eben auf lokaler Ebene dieses System der Sammlung, Sortierung und Verwertung dann auch wirklich betreiben. Und seitdem hat sich das aber auch noch weiterentwickelt. Und zwar gab es, ich glaube, 2014 ein Szenario, wo diese erweiterte Herstellerverantwortung für Verpackungen in Deutschland fast zusammengebrochen wäre, weil halt die beteiligten Erst-in-Verkehr-Bringer ja die Mengen nicht richtig gemeldet haben. Also es gab da eine große Unterbeteiligung, also auch bekannt als Trittbrettfahrer-Symptom. Und letztendlich war das dann so, dass ich glaube, der Handel musste dann einigen Systemen wie so eine Art Überbrückungsfinanzierung geben, damit die weiter betrieben werden können. Und daraufhin wurde dann halt auch das ganze System nochmal unter die Lupe genommen und ein bisschen verbessert. Heutzutage gibt es zwei weitere Abkürzungen, die es in diesem Zusammenhang vielleicht zu erklären gibt, nämlich die ZSVR, die Zentrale Stelle Verpackungsregister, die quasi auch im Verpackungsgesetz mandatiert wird, diese Koordination auch zu übernehmen oder halt die Mengen zu übersehen. Und die ZSVR, wenn ich es richtig verstanden habe, betreibt das Register Lucid. Und Lucid ist dann wie so eine Art digitale Datenbank, wo dann alle Erst-in-Verkehr-Bringer dann halt jährliche Mengenmeldungen vornehmen müssen. Also da muss dann quasi konstatiert werden, welche Art von Verpackung zu wie viel Stück, mit welchem Gewicht, mit welchem Material dann in den Verkehr gebracht wird. Und je nachdem, wie viel und was für Verpackungen vor allem das sind, werden dann die Lizenzgebühren berechnet, die dieses Unternehmen, sei das jetzt ein Produzent oder ein Händler, also je nachdem, wer das halt dann zuerst da auf den Markt bringt, dann wirklich zahlen muss. Und ja, jetzt habe ich ganz viel geredet. Und
was man auf jeden Fall daraus mitnehmen muss, ist, dass die individuelle Produktverantwortung eher was für lokale Systeme ist und dann entsprechend auch nicht so häufig vorkommt. Also wir sehen eigentlich in ganz Europa eher die kollektive Produktverantwortung, die aber in den Ländern verschieden ausgeprägt ist und verschieden ausfällt. Ich glaube, das ist auch noch wichtig dazu zu sagen. Darauf steigen wir auch gleich noch ein bisschen ein.
Genau, vielleicht, da darf ich vielleicht kurz einhaken. Ja. Also es war ja dann so, also quasi 1991, beziehungsweise mit der Umsetzung 93 hatten wir das in Deutschland und 1994 hatten wir dann so die Verpackungsverordnung, glaube ich, auf europäischer Ebene. Und da wurde das für Verpackungen dann schon auf europäischer Ebene dann ja vorgegeben. Nee, Verpackungsrichtlinie, Ding, natürlich, weil Richtlinie. Richtlinie heißt, genau, jedes Land darf es selber umsetzen. Genau. Und deshalb wird es ja schon das Beispiel von Italien gegeben. In Frankreich ist es zum Beispiel auch so, dass da Papier, Metall und Kunststoffverpackungen also auch in einen Behälter gehen und es gibt zum Beispiel auch kein Pfand. Und so. Und dann diese anderen Ströme, die ich genannt hatte, wie Altfahrzeuge, Batterien und Elektroaltgeräte, die kamen dann auch erst im Laufe der 2000er Jahre auf europäischer Ebene hinzu.
Ja, und auch nicht in allen Ländern, oder? Gibt es das in allen Ländern?
Doch.
Die Fahrzeuge? Ja, okay.
Ja. Warte mal. Fahrzeuge, da müsste ich echt nochmal schauen. Also ich weiß, dass es auf jeden Fall...
Ich glaube, es ist nicht überall ein individuelles System, aber das müssten wir vielleicht nachreichen. Okay. Ja. Aber spannender Punkt, müssen wir nochmal genauer reinschauen. Was ich auch noch interessant finde, du meintest ja, in Deutschland gibt es eben die 10 Anbieter von jetzt dualen Systemen, also quasi 10 Lizenznehmer. In vielen anderen Ländern, wie zum Beispiel auch in Italien und auch in Frankreich, ist das noch hauptsächlich ein Unternehmen, also in Italien zum Beispiel Conai und in Frankreich Citeo als quasi Monopol. Das heißt, da ist es noch sehr zentralisiert und das Ganze trifft ja jetzt auch wiederum auf eine PPWR, die dann alles gleich regeln will. Also das ist auch nochmal eine spannende Dynamik. Es gibt so viele verschiedene Systeme und die PPWR schreibt aber einheitliche Regelungen vor. Und was da ja auch sehr stark damit zusammenhängt, was du auch schon erwähnt hattest, sind die Regelungen zum Design for Recycling und die Bewertung von den jeweiligen Stoffströmen. Und da wollte ich nochmal ein paar Unterschiede oder nochmal darüber sprechen mit dir, weil was man vielleicht da nochmal explizit sagen muss, ist, es gibt in allen Ländern mittlerweile Bewertungen für Eco-Fees, also wie eine Verpackung jetzt in dem Falle lizenziert wird, also wie teuer es quasi ist, bestimmte Verpackungen auf den Markt zu bringen. Aber die Kriterien sind zwar immer gleich, aber werden unterschiedlich gewichtet. Und das führt dann wieder zu unterschiedlichen Lizenzgebühren. Also was immer gleich ist oder ähnlich sind eben die Kriterien. Also es geht immer um, welches Material hat die Verpackung, wie gut kann sie recycelt werden. Recycelbarkeit ist ja auch ein Riesenthema in der PPWR. Aber dann gibt es auch eben sowas wie Gewicht. Und Gewicht ist ja auch ein Kriterium, das sehr, sehr schwierig ist zu betrachten. Ein Glascontainer wiegt natürlich oder ein Glasbehältnis wiegt natürlich wesentlich mehr als ein Kunststoffbehältnis. Und dann stellt sich wieder die Frage, wie wird es recycelt? Was wird besser recycelt in dem Zusammenhang? Also ich will nur damit sagen, diese Eco-Fees, die sind sehr, sehr unterschiedlich und werden von Land zu Land unterschiedlich berechnet. Und da gibt es auch gerade sehr viel Diskussion in Großbritannien. Die fallen zwar nicht unter die EU-Regelung, aber UK hat auch ein eigenes EPR-System, das jetzt seit 2024 neu aufgelegt wird. Und das ist anscheinend so komplex, also diese Bewertung ist so komplex, dass es eine Steuererklärung ähnelt. Und da habe ich ein interessantes Fallbeispiel, wurde mir erzählt von einer Kollegin von McCain, die Verpackungsingenieurin bei McCain ist. Und die meinte, in UK wird zum Beispiel das Gewicht sehr viel stärker bewertet als in anderen Ländern. Und dadurch, dass die Papier- oder Faserverpackungen, die sie verwenden, sehr viel schwerer sind als die Kunststoffverpackungen, werden die Faserverpackungen im Verhältnis bestraft, sodass McCain sich jetzt bei vielen Produkten auch überlegt, von Faser wegzugehen, obwohl die Recycelbarkeit sehr, sehr hoch ist, weil sie eben mehr dafür bezahlen. Also man kann mit diesen EPR-Systemen und den damit verbundenen Eco-Fees oder ja, Lizenzgebühren natürlich auch stark steuern, welche Materialien jetzt gepusht werden und welche nicht. Deshalb ist das natürlich auch ein Thema für Lobbyismus. Also das hängt sehr, sehr stark zusammen. Und ja, wie gesagt, in jedem Land funktioniert es ein bisschen anders. Vielleicht noch einen kleinen Fun-Fact zu Deutschland. Deutschland ist natürlich wieder mal, wie bei vielen Sachen, Streber. Und soweit ich weiß, muss man in Deutschland sogar, wenn man auf Etsy Socken verkauft und die irgendwie in Papiersäckchen steckt, um sie zu verschicken, müsste man theoretisch auch diese Verpackungen lizenzieren.
Genau, weil das gilt nämlich auch für Online-Händler.
Ja. Ja. Also wenn ihr irgendwas strickt und das verkaufen wollt, Vorsicht.
Ja, absolut. Genau.
Vielleicht noch zu EPR-Systemen in anderen Ländern. Da habe ich mir auch ein paar Sachen angeschaut und was ganz interessant ist, also das EPR-Thema ist eigentlich ein sehr europäisches Thema lange gewesen. Aber dadurch, dass es natürlich gut funktioniert, Verpackungsmüll einspart und da ansetzt, wo es wahrscheinlich ansetzen sollte, nämlich beim Inverkehrbringer, haben viele andere Länder auch EPR-Systeme implementiert. Und was ganz spannend ist, Schwellenländer wie zum Beispiel Indien oder Brasilien haben sich ursprünglich versucht, am europäischen System zu orientieren. Also Indien hat anscheinend auch versucht, das so zu implementieren, wie es in Europa ist, also über die PROs, die Producer Responsibility Organizations, die also quasi der Überbegriff sind für duale Systeme, also Dritte, die quasi die Verantwortung übernehmen und diese Verwertung übernehmen, hat dann aber festgestellt, dass es für die indische Strukturen so eins zu eins nicht funktioniert, weil nämlich in vielen Schwellenländern, wie auch in Indien, sehr viel Müll von Personen gesammelt wird, also von sogenannten Wastepickern. Und dieses Wastepicker-System war am Anfang also quasi ein Gegensystem zu einem ja, organisationsbasierten System, bis dann festgestellt wurde, warum integrieren wir das nicht ineinander? Also warum nutzen wir nicht dieses Wastepicker-System, das es schon lange gibt, und integrieren das quasi in die gesamte EPR-Kette? Und so ist es dann auch passiert. Also die Wastepicker-Organisationen sind jetzt quasi Teil der offiziellen EPR-Strategie.
Cool, ja.
Und teilweise sind das zum Beispiel auch Frauenkollektive, die vorher jetzt nicht wirklich anerkannte Berufe hatten. Der Wastepicker ist natürlich in der indischen Gesellschaft nicht gerade der beliebteste Job oder wahrscheinlich eines der untersten Schichten, die man sich so vorstellen kann. Aber durch diese EPR-Systeme wurde dadurch eine Art Anerkennung auch geschaffen für diese Berufe und vor allem auch ein System dahinter etabliert. Ja, das finde ich super spannend, dass man das Thema EPR, wie gesagt, auch lokal anders denken muss.
Ja, total spannend. Also was du jetzt gerade erzählst, ist ja dann eigentlich genauso, wie es laufen soll, dass wir da dann diese Internalisierung der Externalisierung haben. Weil wenn jetzt zum Beispiel Abfälle ja in der Natur landen, dann hat die Gesellschaft und die Umwelt dadurch quasi Kosten, wenn das dann letztendlich wieder aufgeräumt werden muss oder wenn dann zum Beispiel Gesundheitsschäden dadurch resultieren und so weiter. Also es sind die sogenannten externalen Kosten, auch negative Externalitäten genannt. Und wenn dann zum Beispiel dieses Geld ja dann an die Wastepicker dann auch geht, von den Polluters, also Polluter Pays Principle, von den Verkehrbringern, die theoretisch für so eine Verschmutzung in einem ungeregelten System verantwortlich wären, dann ist das ja genau die Wirkung, die dadurch eigentlich erzielt werden soll, dass dann letztendlich eben diese Sammlung irgendwie vergütet wird und damit Teil dann der berechneten Wirtschaft wird, wenn man so will.
Ja, also und ich finde, was man da an diesen Systemen gut erkennen kann, ist, wenn etwas an Wert gewinnt, dann können auch Kreisläufe entstehen. Also Kreisläufe können immer dann nicht entstehen, wenn zum Beispiel sowas wie Kunststoff, und wir hatten ja vorhin schon von Kunststoff gesprochen, als wertlos bewertet wird, dadurch, dass niemand damit Geld verdienen kann, wenn es einmal aus dem Kreislauf rausfällt. Wenn es aber eine Möglichkeit gibt, dieses Material sinnvoll und auch ökonomisch sinnvoll sozusagen wieder zurückzubringen ins System und derjenige, der es zurückbringt, was davon hat, dann kann ein Kreislauf funktionieren. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, sich vor Augen zu führen, dass diese grundlegenden Prinzipien einfach dazu führen, dass Recycling und auch eben Verwertung ökonomisch attraktiv werden. Anders geht's gar nicht. Und da gibt's ja verschiedenste Ansätze. Also das sind jetzt natürlich große politische, systemische Ansätze, aber es gibt ja auch so Ideen wie zum Beispiel die Plastic Bank, wo man mit Plastik oder Kunststoffen, die man in der Umwelt gesammelt hat, einfach Güter des täglichen Lebens kaufen kann oder konnte. Und auch solche Ansätze finde ich immer gut, weil es geht einfach immer darum, aus einem Stoff wieder einen Wertstoff im wahrsten Sinne des Wortes zu machen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir noch am allermeisten nacharbeiten müssen. Und vielleicht könntest du hattest es vorhin schon angeschnitten, vielleicht auch nochmal überlegen müssen, wie kann man Rezyklate und so weiter aufwerten, weil ich glaube, das meintest du ja vorhin auch schon, da gibt es auch aktuell viel Probleme und ja, vielleicht wäre das auch noch so ein Punkt.
Ja, mit zum Beispiel Mindestrezyklateinsatzquoten, die wir ja, glaube ich, aber auch in der PPWR dann
haben
werden,
die
haben
wir auch in der
oder?
PPWR, genau. Deshalb ist es eigentlich ein bisschen absurd, dass gerade jetzt viele Recycler nicht gute Karten haben, weil ja eigentlich die PPWR genau das vorschlägt oder verlangt.
Ja, ich habe auch so das Gefühl, dass das kommt dann so ein kleines bisschen zu kurz. Also wir hatten jetzt viele Nachrichten, dass zum Beispiel manche Kunststoffrecycler die Aktivitäten einstellen oder halt wirklich pleite gehen, abgesehen von Insolvenzen, die wir jetzt im Laufe des letzten Jahres dann auch schon hatten. Und bei den Textilien sehen wir, dass es eigentlich total ähnlich ist. Bei Textilien ist es so, da soll ja dann auch eine erweiterte Herstellerverantwortung kommen mit der Überarbeitung der Abfallrahmenrichtlinie, die ja auch auf europäischer Ebene dann greifen wird, allerdings sich jetzt auch noch hinzieht. Also es ist so, es ist quasi schon beschlossene Sache, dass wir eine EPR für Textilien in Europa dann bekommen. Allerdings ist es so, dass diese Überarbeitung der europäischen Abfallrahmenrichtlinie noch nicht vollends beschlossen wurde. Und wahrscheinlich kriegen sie es vor der Sommerpause auch nicht hin. Das heißt, das EU-Parlament würde dann erst im Oktober darüber entscheiden. Und dann würde die Richtlinie im Amtsblatt veröffentlicht werden. Und dann würde es, glaube ich, nochmal 20 Tage bis zum Inkrafttreten und 30 Monate haben dann die Länder, um das Ganze umzusetzen. Das heißt also, die EPR für Textilien kommt dann halt irgendwie im Mai 2028 oder so. Und das ist halt voll das Problem, weil die ganzen Textilsammler jetzt halt schon total, also in den roten Zahlen stecken. Und ich habe jetzt auch gelesen in einem Artikel, den wir auch verlinken können, dass zum Beispiel in Belgien die gerade zum Beispiel auch die gemeinnützigen Sammler jetzt gefordert haben, dass sie pro Tonne Textilien 208 Euro Zuschuss dann quasi vom Staat bekommen oder von der Kommune, weil die Argumentation ist die, wenn die dann halt ihre Sammlungen und die Verwertung einstellen müssen, weil es halt absolut nicht mehr rentabel ist, dann würde es halt deutlich höhere Kosten nochmal geben, weil dann hast du ja nicht mehr diese Sortierinfrastruktur, sondern müsstest halt den Großteil davon in die thermische Verwertung geben, also von diesen Textilien. Und das ist dann aber jetzt halt auch die Frage, wie wird es dann aussehen, wenn die EPR 2028 kommt? Also haben wir bis dahin dann diese ganze Infrastruktur verloren? Sind bis dahin diese ganzen privatwirtschaftlichen Akteure, also jetzt sei das in der Textil- oder in der Kunststoffwirtschaft, sind wir bis dahin alle pleite gegangen oder was machen wir da?
Ja, das ist schwierig. Es ist wie so vieles in der Kreislaufwirtschaft so ein krasses Henne-Ei-Problem.
Ja, total.
Und sowohl bei Textilien als auch bei Verpackungen. Es fängt ja schon in der Gestaltung an. Also gerade bei Verpackungen, wenn die Verpackung nicht Design for Recycling ready ist, dann ist sie für den Recycler unnütz. Also dann können wir auch nicht auf gute Rezyklate hoffen und dann kann auch keiner Rezyklat verkaufen. Also es fängt bei uns an, bei uns im Sinne von bei uns als Designer und Entwickler, dann ja, muss die Infrastruktur ausgebaut werden, sowohl bei Verpackungen als auch bei Textilien. Ich glaube, bei Textilien noch viel mehr. Also es gibt nicht so viele Prozesse zum sinnvollen Textilrecycling. Da gibt es auch wieder spannende Ansätze, zum Beispiel im enzymatischen Recycling, wo wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen hatten. Aber allgemein ist Textilrecycling auch super komplex. Das sind ja natürlich eingefärbte Stoffe, die stark bearbeitet wurden und sind zwar sehr viele Polyesterfasern im Einsatz, aber auch oft auch Fasergemische. Also da hast du wieder einen wirren Stoffstrom am Start, wo du dich schwer tust, qualitative Sachen rauszukriegen. Und genauso ist es ja eigentlich bei den Verpackungen. Also dadurch, dass wir so eine Vielzahl an Stoffen haben und Kunststoffen vor allem. Also wer es nicht weiß, Kunststoff ist nicht gleich Kunststoff. Es gibt x verschiedene Kunststoffarten, x verschiedene Kombinationen von Kunststoffen, Additive, Weichmacher, Farbstoffe. Und das alles macht Recycling und vor allem Rezyklate verkaufen um so ein Vielfaches schwerer. Ja, dass es manchmal echt ein bisschen zum Verzweifeln ist. Also ich kann gut verstehen, wenn man da auch manchmal als Recycler oder Recyclingunternehmen ja sich ein bisschen die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sich überlegt, wo soll das irgendwann mal effizient werden, wenn ich in meinen Stoffstrom so viel Gemisch reinkriege, dass ich da nie irgendwas Sinnvolles rauskriege. Und was man ja auch immer wieder mitkriegt, ist, dass die Anzahl der Fehlwürfe, also von uns Konsumenten aus, extrem hoch immer noch ist. Jetzt ist, glaube ich, schon wieder die x-te Recyclinganlage abgebrannt, weil irgendjemand in den gelben Sack Lithiumbatterien geworfen hat, die dann Feuer fangen, die dann dazu führen, dass die Recyclinganlage abbrennt, weil, surprise, surprise, eine Halle voll Kunststoff brennt wie sonst was.
Genau. Hat ja viele Kalorien so.
Genau, viele Kalorien. Ja. Entsprechend, ja, ist jetzt, glaube ich, aktuell die Zeit, dran zu bleiben, durchzuhalten, würde ich mal sagen, und versuchen, an jeder Stellschraube zu schrauben, kann man das sagen?
Nee. Ja, auf jeden Fall. Ja.
Die es gibt, also ich glaube, in unserer, also jetzt meiner persönlichen Macht liegt halt vor allem die Gestaltung und dazu kann ich auch immer wieder nur aufrufen, dass wirklich die Hersteller sich informieren, idealerweise mit uns zusammenarbeiten, aber ansonsten sich auch einfach intern bestmöglichst aufstellen, was Design for Recycling angeht. Ja, und hoffen, dass es politisch trotz allem weiter vorangeht und dass wir diese Transformation schaffen, weil wie du schon gesagt hast, es geht hier nicht nur darum, dass wir eine grünere Erde haben wollen und uns nicht zumüllen wollen, sondern es sind vor allem Kosten, die da entstehen und Wertstoffe, die verloren gehen.
Ja, total, absolut. Also vielleicht Fazit für die heutige Folge schon mal vorwegzunehmen wäre von meiner Seite auf jeden Fall. Also Abfälle zu vermeiden ist immer noch besser, als sie dann quasi in komplizierten dualen Systemen zu managen, auch wenn das natürlich ein großer Fortschritt für uns alle ist, dass dann so eine Infrastruktur überhaupt betrieben wird. Ich hatte noch ein paar Punkte hier rausgeschrieben, mehr so zur kritischen Diskussion auch der EPR. Ja. Und zwar, wir haben ja jetzt viel gesagt, so Polluter Pays und dass dann Kosten für die Sammlung, Sortierung und Verwertung dann auch die Inverkehrbringer tragen. Die Frage ist es denn wirklich so? Also beziehungsweise, was ist denn, wenn dann wirklich der Inverkehrbringer die Kosten trägt? Weißt du, worauf ich hinaus möchte, ja. Ele? Oder wer trägt denn dann wirklich die Kosten am Ende des Tages?
Ja, das ist eine gute Frage. Die Rechnung bezahlt am Ende wahrscheinlich die Umwelt.
Ja, und?
Ja.
Und der Verbraucher natürlich.
Der Verbraucher, ja.
Genau, weil wenn ich als Produzent halt dann höhere Kosten habe, dann quasi für die Entsorgung, dann kostet halt also mein Produkt 50 Cent mehr. Und dann übernimmt das, also weil natürlich als Produzent, ich muss ja auch, also Break-Even, also muss ja auch eine Wirtschaftlichkeit haben. Das heißt, wenn da dann höhere Kostenfaktoren in das Produkt mit reingehen, dann werden die oftmals ja an den Endkonsumenten weitergegeben. Habe ich schon viel Diskussion darüber geführt, muss ich sagen, finde ich persönlich überhaupt nicht schlimm, weil das ist ja das Konzept der Internalisierung von Externalitäten. Wenn du dann halt unnachhaltig konsumierst und die wahren Kosten von diesem unnachhaltigen Konsum dann halt mal transparent sind, ist klar, dass du dann halt mehr zahlen musst. Ich meine, warum sind viele hochwertige Bioprodukte teurer? Ja, weil die es halt ordentlich machen und bei anderen Produkten zahlen wir diese Kosten nicht, die wir eigentlich hätten, wenn wir zum Beispiel eine nachhaltige Landwirtschaft oder sonst was betreiben würden. Also das ist ein so ein Punkt, kann man positiv oder negativ auch sehen.
Aber wenn man das andersrum denkt, dann könnte man ja sagen, wenn der Hersteller weniger Kosten hat, weil er jetzt zum Beispiel Monomaterial einsetzt statt ein Verbund und dadurch einfach weniger Eco-Fees hat, schlägt sich das ja auch wiederum im Preis nieder. Das heißt, seine nachhaltige Praxis des Herstellers wirkt sich eigentlich positiv dann wieder auf den Konsumenten aus. Das heißt, am Ende ist es unser aller Bier.
Ja, yeah, aber das ist ja der Clou mit den Eco-Modulation-Fees, yeah. Was du ja schon erklärt hattest, dass halt die so gestaltet sein müssen, dass sie wirklich in die richtige Richtung incentivieren. Und da würde es mich echt mal interessieren. Also ich habe mir diese Kataloge noch nicht angeschaut. Ich glaube, die werden jedes Jahr aktualisiert, oder?
Ja.
Von der zentralen Stelle Verpackungsregister, also dass jedes Jahr geupdatet wird, was jetzt laut dem aktuellsten Stand eine nachhaltige Verpackung ist.
Ja, jetzt muss es ja sowieso nochmal im Rahmen der PPWR angepasst werden. Also ich glaube, da wird gerade alles nochmal angepasst. Aber ich habe da jetzt auch nicht den allerletzten Stand.
Okay, ja genau. Dann hatten wir halt dieses Trittbrettfahrerproblem schon erklärt. Also, dass manche Hersteller dann die Regeln ganz oder teilweise umgehen, weil sie halt nicht alle Produkte dann anmelden und dass es halt teilweise auch nicht nachverfolgt werden kann, wie viel sie dann wirklich in Verkehr gebracht haben. Also, wenn wir jetzt mal so einen ausländischen Online-Shop als Beispiel nehmen, der dann halt Elektronik nach Deutschland verkauft, sich aber halt nicht an einem Rücknahmesystem beteiligt, dann ist halt die Frage, ob das überhaupt auffällt.
Naja, bald schon, weil ab 2027 gibt es ja den digitalen Produktpass, der dann auch bald für Verpackungen gelten soll. Und der digitale Produktpass muss an sich im Prinzip alle Informationen zu Herkunft und so weiter transparent zugänglich machen. Also denke ich mal, auch im Zusammenhang mit der PPWR und Konformitätserklärung, dass man dann nicht mehr so einfach rauskommt aus der Geschichte.
Ja, okay, das ist
aber
cool.
Aber muss die Daten haben und sie auch zugänglich machen.
Ja, also wir sehen, dass eigentlich ganz viele von diesen Kritikpunkten schon irgendwie adressiert werden oder dass das System sich halt auch wirklich weiterentwickelt.
Ja.
Also zur Reduktion der Trittbrettfahrerproblematik, zur Verfeinerung dieser Eco-Modulation-Fees. Dann kriegen wir es vielleicht auch noch hin, dank mehr Transparenz oder veränderter Datenlage auch die Kontrollen zu verschärfen, weil natürlich auch in dem Bereich wie in anderen Bereichen der Kreislauf- und Entsorgungswirtschaft ist halt das Thema der Kontrollen auch eins. Oder das quasi des Vollzugs. Eins, wo ja die Frage ist, inwiefern da dann wirklich kontrolliert wird, wer sich an die Regeln hält und was die Konsequenzen sind, wenn Unternehmen das nicht tun. Ja, und dann natürlich auch die Frage, welche Produkte schauen wir uns denn gerade noch nicht an? Also mit Textilien, das ist ja bestimmt, also das ist ein wichtiger Meilenstein auf jeden Fall, weil das ja auch für sehr viel Probleme sorgt, also für negative Umweltauswirkungen. Aber es gibt ja auch noch deutlich mehr Stoffströme, außer die, die wir jetzt hier in dieser Folge genannt haben, wie zum Beispiel Elektroaltgeräte, Altöl, Batterien, Fahrzeuge und so weiter.
Baustoffe, ja.
Genau, die eben auch vielleicht von einer EPR profitieren würden. Und da sehen wir, dass in anderen Ländern es inzwischen deutlich mehr Stoffströme gibt, die unter EPR-Regelungen fallen, wie zum Beispiel, ich glaube, Frankreich hat fast 20 EPR-Bereiche. Die haben schon eins für Textilien, Möbel, Spielzeug, Sportartikel, Baumaterialien, also das ist ganz viel. Dann Ungarn, nicht Italien, Flagge fast gleich, aber nee, es ist Ungarn, auch Textilien rein. Büromaterial, Holzmöbel, Belgien hat schon für Matratzen, also da geht schon einiges noch. Ich weiß nicht, gibt es in Italien noch irgendwas Fancyes?
Muss ich mal überlegen. Nee, aber was in Italien gut funktioniert, was es nicht oft gibt, ist die Kompostierung. Es ist zwar keine Verwertung oder ja, Recycling in dem Sinne. Also es ist eine Verwertung, aber kein Recycling. Aber hier ist das System für Biokunststoffe, kompostierbare Biokunststoffe, sehr gut etabliert, sodass man zum Beispiel beim Einkaufen von Obst und Gemüse Biokunststoffe verwenden kann und sie auch dann im Biomüll entsorgen kann, was man in den meisten anderen Ländern nicht kann, weil die Infrastruktur darauf nicht ausgelegt ist.
Cool, ja, das ist doch mal ein wirklich, wirklich Fun Fact. Da wäre es auch interessant, mal zu schauen, wie denn die Lizenzierung eigentlich für Biokunststoffe aussieht im Vergleich zu konventionellen Kunststoffen. Weißt du da zufällig was drüber?
Nee, also das weiß ich leider nicht, da müsste ich mich noch informieren.
Das ist auch mal spannend, aber gut. Ja, genau. Also Fazit wäre von meiner Seite, Abfälle zu vermeiden ist immer besser, als sich halt auf ökonomische Steuerungsinstrumente zu verlassen. Aber was Tolles zu sehen ist, dass die EPR sich halt über die Jahrzehnte immer weiterentwickelt hat und da immer ausgeklügelt wird. Und das finde ich das Schöne an der Kreislaufwirtschaft. Da tut sich einfach unglaublich viel. Und es gibt noch so viel Potenzial, das weiter zu verbessern. Und deshalb alle Hörer und Hörerinnen, die hier zuhören, macht weiter, unterstützt die Circular Economy und wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch gerne. Was ist also das von meiner Seite? Was ist dein Fazit?
Ja, mein Fazit ist vielleicht schwierig zu sagen, weil ich würde sagen, wir sehen, dass ja gerade alles ein Prozess ist, dass wir noch viel lernen müssen, dass wir in einer Transformationsphase stecken, die uns hoffentlich gelingen wird. Aber vielleicht ein kleiner Appell, weil ich viel sehe und lese. Es wird viel über Recycling gesprochen, auch in sagen wir mal, breiteren Medien. Es gab jetzt, glaube ich, erst vor kurzem zum Beispiel eine ZDF-Sendung, Die Anstalt, zum Thema Recycling. Und sehr, sehr häufig wird Recycling als ineffizient und die Recycling-Lüge und so weiter dargestellt. Und da muss man sehr, sehr aufpassen mit solchen pauschalen Sichtweisen, weil, wie wir versuchen hier immer auch ein bisschen zu erklären, es sind komplexe Systeme, es sind komplexe Prozesse. Die Effizienz hakt auch manchmal an uns als Konsumenten. Also man kann nicht immer nur sagen, ja, die Systeme funktionieren nicht, die Prozesse funktionieren nicht. Es ist an uns allen, dass wir die Transformation irgendwie schaffen. Es liegt in unser aller Interesse und zwar nicht nur aus Umweltgründen, sondern wie gesagt eben auch aus Kostengründen. Das wird meiner Meinung nach immer viel zu wenig herausgearbeitet. Auch zum Thema Klimawandel, da gab es neulich einen spannenden Ausschnitt von Maya Göppel bei Markus Lanz, wo sie das einmal richtig betont hat.
Habe ich auch gesehen.
Mhm. Und das müsste man auch eigentlich genau in unserem Zusammenhang auch nochmal betonen. Es geht hier um sehr viel Geld und sehr viel wirtschaftliche Kraft, die verloren geht, wenn man diese Prozesse nicht optimiert. Und ja, das wäre mein Wort zum Sonntag.
Ja. Ja, das ist doch schön. Okay, ja, dann in diesem Sinne, vielen Dank an alle Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuschauer und Zuschauerinnen. Und dann sagen wir einfach mal bis zum nächsten Mal. Das war die 7. Folge Futter fürs Gehirn. Es wird noch 3 weitere geben und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr wieder mit dabei seid.
Ja, danke schön. Tschüss.
Tschüss.